ARD.
Sag mal, Thomas, dieses Jahr ist so ein richtiges Jubiläumsjahr.
Ja, 2024, das heißt 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland, 75 Jahre Grundgesetz.
Und ganz genau gesagt am 18. Oktober auch 75 Jahre Bundespressekonferenz. Warst du schon mal in diesem blauen Saal in Berlin?
Ich war mal am Bundespressestrand. Den gab es in Berlin so bis 2011 und der lag an der Spree ganz in der Nähe der Bundespressekonferenz. Das war so ein bisschen sowas wie Periplage. Aber näher bin ich diesen heiligen Hallen des Journalismus leider noch nie gekommen.
Ich war das erste Mal im Saal der Bundespressekonferenz, als ich im Volontariat war in Berlin. Und ich musste auch ehrlich gestehen, dass mir erst damals so richtig klar geworden ist, was die Bundespressekonferenz eigentlich ist. Nämlich, dass sie keine normale Regierungspressekonferenz ist.
Nein, sondern ein Verein, der von Journalistinnen und Journalisten gegründet wurde. Wir haben es ja schon gesagt, vor 75 Jahren. Und dem es damals wie heute darum geht, ich zitiere mal aus der Satzung, Möglichkeiten einer umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit zu verschaffen. Das klingt ziemlich hochtrabend. Das heißt, nicht die Minister, nicht der Kanzler, nicht die Wirtschaft oder andere Institutionen bestimmen die Themen und die Redezeit. Sie werden sozusagen von der Bundespressekonferenz eingeladen und dann müssen sie ordentlich die Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten beantworten.
Genau, und mehrmals die Woche werden dann auch Ministerinnen und Minister bzw. deren Sprecherinnen und Sprecher eingeladen und dann gibt's von denen kurze Eingangsstatements und dann können die Journalistinnen und Journalisten, eben diejenigen, die Mitglied sind in der Bundespressekonferenz und damit auch ein Fragerecht haben, zu allen Themen Frage stellen. Und zwar so lange, wie sie wollen, weil die BPK, die Bundespressekonferenz, die endet nämlich erst, wenn die allerletzte Frage gestellt ist.
Das ist so ein ziemlich offenes Prozedere und darum kommt es da gelegentlich auch manchmal zu interessanten Schlagzeilen. Dann heißt es gerne mal Eklat bei der Bundespressekonferenz. Da herrscht also nicht nur eitel Sonnenschein.
Genau, erinnerst du dich zuletzt das Beispiel, als der Palästinenser-Präsident Abbas Israel den Holocaust vorgeworfen hat und der Bundeskanzler Scholz nicht energisch genug widersprochen hat? Da gab es dann ein Eklat.
Ja, das hat man dann auch im Fernsehen gesehen, denn das Fernsehen ist natürlich immer auch dabei. Es heißt jetzt Bundespressekonferenz, aber das ist natürlich längst eine Art Bundesmedienkonferenz geworden. Aber das ist eine Institution, ein Verein, um die uns, habe ich mir sagen lassen, Journalistinnen und Journalisten auch aus anderen Ländern sogar ein bisschen beneiden. Sabine, du hast mir erzählt, unsere französischen Kollegen zum Beispiel.
Ja, also immer wieder, wenn ich denen erzähle, was die Bundespressekonferenz ist und wie die abläuft, sind die wirklich ziemlich angetan. Denn gerade auch in Frankreich, seit Präsident Macron an der Macht ist, also seit 2017, hat es die Presse nicht wirklich leicht. Und die kämpft teilweise wirklich auch mit ihren Mitteln, um Zugang zu Informationen und darum Fragen stellen zu dürfen.
Und darauf wollen wir jetzt mal schauen, dieses Mal bei Medien kreuz und quer, auf den Umgang der Regierung mit der Presse und dem Umgang der Presse mit der Regierung bei uns in Deutschland, aber auch gerne aus französischer Sicht. Ich bin Thomas Biemsdörfer.
Und ich bin Sabine Wachs und unser Gast, den wir heute haben, der kennt beide Blickwinkel. Denn Pascal Thibault ist Deutschlandkorrespondent von Radio France in Berlin. Pascal, bienvenue, schön, dass du da bist.
Guten Tag, bonjour.
Sag mal, gehörst du zu den französischen Kollegen, die gerne so eine Art Bundespressekonferenz auch in Frankreich hätten?
Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Vorteil und ein Plus. Wie schon gesagt wurde, ich glaube, die Bundespressekonferenz ist, so wie es sie gibt, einmalig auf dieser Welt. Und in Frankreich gibt es kein Pendant, sondern es gibt Pressekonferenzen, die werden von den Ministerien, von der Regierung oder vom Präsidenten organisiert, aber das heißt, dass diese Einrichtungen, diese Ministerien, das Präsidialamt bestimmen die Regeln, anders als die BPK, die als Journalistenverein dann bestimmt, wer eingeladen wird, wie die Fragen oder bis wann die Fragen gestellt werden.
Siehst du Vorteile an der Bundespressekonferenz jetzt so ganz konkret für deine Arbeit als Auslandskorrespondent?
Also der Vorteil ist natürlich, dass man dreimal die Woche die Gelegenheit hat, wenn man die nutzt, den Regierungssprecher bzw. die Sprecher und Sprecherinnen der unterschiedlichen Ministerien zu fragen. Man kann natürlich seine Frage oder seine Anfrage direkt zum Ministerium hinschicken oder dort anfragen. Das geht auch. Aber es wird möglicherweise ein bisschen dauern, bis man die Antwort bekommt, ob man zufrieden ist. Aber das betrifft auch die BPK oder die unmittelbare Anfrage ist auf einem anderen Level. Aber zumindest hat man diese Möglichkeit. Und wenn man Zugang hat, dann ist es natürlich auch ein Plus, auch für Auslandskorrespondenten, die es schwieriger haben, vor allem wenn sie relativ neu sind, Zugang zu bekommen oder einen Draht zu haben zu Ministerien, zu Politikern etc. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Unabhängig davon, dann gibt es natürlich noch andere Pressekonferenzen, die in diesem Saal mit der blauen Wand stattfinden.
Ist es eigentlich schwer, in diesen Verein Bundespressekonferenz aufgenommen zu werden? Oder hat man da ein geborenes Recht, wenn man kommt und sagt, ich bin Deutschlandkorrespondent, sagen wir mal vom französischen Fernsehen, ist man dann automatisch drin?
Die Mitgliedschaft in der Bundespressekonferenz ist vorgesehen für Parlamentskorrespondenten, also Kollegen, die Tag ein, Tag aus über die Bundespolitik berichten und die für deutsche Medien machen. Wir, die Auslandskorrespondenten, haben dennoch Zugang, weil es eine jahrzehntelange Kooperation gibt zwischen dem Verein der ausländischen Presse und der Bundespressekonferenz. Das ist von den deutschen Kollegen wenig bekannt. Also sie bekannt ist es, dass sie uns sehen und hören, aber was weniger bekannt ist, dass sie uns auch an den Kosten für den Pressesaal, und die sind nicht gering, beteiligen. Und deswegen haben auch unsere Mitglieder Zugang zu diesen Pressekonferenzen. Ansonsten würde es nicht klappen, weil wir die Kriterien der BPK selber nicht erfüllen würden, weil wir für ausländische Medien arbeiten.
Kann man aus diesem Verein eigentlich auch wieder rausfliegen, wenn man sich zum Beispiel daneben benimmt bei so einer Pressekonferenz?
Ja, so wie bei vielen Vereinen kann man theoretisch rausgeschmissen werden, wenn man gegen die Satzung stößt, wenn man den Ruf der Organisation, der Bundespressekonferenz schädigt, wenn sein Verhalten, entweder vor Ort oder nicht, also den Grundprinzipien, dem Ethos des Journalismus nicht einhält. Die Bundespressekonferenz hatte zumindest bis zu Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine immer mal etwas Stress, sagen wir mal, mit Kollegen, die russische Medien angefangen, mit Russia Today vertraten. Dennoch, auch wenn man politisch nicht diese Kollegen, aber die Medien, für die sie arbeiten, nicht sonderlich mochte, denke ich, dass man auch damit leben kann. Ja, also auch nicht jede Partei und nicht jedes Medium in Deutschland schmeckt auch jedem. Aber es gibt auch Kollegen, die, das sind ganz wenige Fälle, die vielleicht mehr Propaganda machen als Journalismus, und dann wird es ein bisschen schwierig. Es gibt auch Kollegen, die Grundregeln nicht einhalten. Es gibt zum Beispiel einen Fall, dass jetzt, glaube ich, noch die Gerichte beschäftigt, weil derjenige eigentlich seinen Hauptsitz nicht mehr in Deutschland hatte. Und das ist schon auch ein Kriterium, das erfüllt werden muss.
Aber lass uns nochmal auf den Vergleich zwischen Deutschland und zwischen Frankreich schauen. Wir haben es ja eben schon gesagt, so man hat den Eindruck, dass die französischen Journalisten zumindest mal seit Emmanuel Macron an der Macht ist in Frankreich Probleme haben, an Informationen zu kommen. Würdest du das auch so sehen oder kannst du das bestätigen?
Ja, also es gab schon eine negative Entwicklung, vor allem wenn man Macrons Amtszeit mit der von Hollande, mit seinem Vorgänger vergleicht. Hollande war jemand, der sehr gerne und ausgiebig mit den Journalisten geplaudert hat, kann man fast sagen, vielleicht zu sehr, würden manche behaupten. Und Macron dagegen ist eher ein Präsident, der eine sehr, sagen wir mal, höflich zurückhaltende Haltung zu den Medien hat, auch zu denen, die vom Élysée-Palast aus berichten und die möglicherweise als mehr lästig als etwas anderes betrachten. Und es gab immer mal Spannungen zwischen ihm und Journalisten. Man weiß, das ist ein Präsident, das wirklich alles bis ins kleinste Detail beherrschen und regeln will. Aber wie man weiß, ist die Presse frei und berichtet nicht unbedingt, was der Präsident gerne möchte.
Trotzdem klingt das ja, wenn ich das so höre, presspräsidentiell oder auch in Amerika White House Correspondent viel ja feierlicher eigentlich als Mitglied der Bundespressekonferenz. Haben die Leute, die, sagen wir mal, in Frankreich diesen Titel vor sich hertragen, auch ein besonderes Prestige? Vielleicht ein bisschen anders als, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wer so alles in der Bundespressekonferenz ist, aber sind das dann in Frankreich die sogenannten Edelfedern, die diesen Titel mit sich rumtragen dürfen?
Also ich würde schon sagen, dass wenn man Korrespondent im Élysée-Palast ist und den Präsidenten überall, sei es in der französischen Provinz oder im Weißen Haus begleitet, das ist schon eine besondere Ehre und eine, ja, das spielt eine besondere Rolle, denke ich, in der Karriere eines Kollegen. Manche haben daraus später Bücher veröffentlicht. Also das denke ich schon, weil wir natürlich in eine präsidentiale Demokratie sind in Frankreich und der Präsident ist schon der politische Gott sozusagen und der republikanische Monarch und über ihn zu berichten ist, der eine so große Rolle normalerweise einnimmt in der französischen Politik, das ist schon, wenn nicht die Krönung auf einer Karriere zumindest, eine sehr stolze Etappe.
Aber welches Gewicht hat denn diese Presse présidentielle? Es ist ja auch eine Vereinigung von Journalisten, die auch einen eigenen Saal haben im Élysée-Palast oder ein Büro zumindest, das Macron ja auch erstmal verlegen wollte außerhalb des Élysée-Palastes, als er 2017 Präsident wurde, was er dann nicht geschafft hat, weil es da Proteste gab. Können die sich auch durchsetzen gegenüber des Präsidenten und der Regierung?
Naja, das Beispiel, das du erwähnt hast, zeigt, dass sie zumindest erreicht haben, dass dieser Pressesaal nicht verlegt wird und in dem, also direkt an dem bekannten Hof des Élysée-Palasts grenzt, wo man also alles mit nackten Augen verfolgen kann, was sich dort abspielt. Aber am Ende sind sie auch nur, in Anführungsstrichen, die Gäste des Präsidialamtes und können auch nicht die Regeln bestimmen. Ja, also da gibt es schon noch gewisse Grenzen, denke ich.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland zur Bundespressekonferenz. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt so an den Élysée-Palast denke oder das Weiße Haus, dann fühle ich mich immer schon gleich so feierlich und weiß, ich muss mich benehmen. Ist das in der Bundespressekonferenz eher steif oder ist das eher locker?
Ja, das ist schon relativ steif, würde ich sagen. Also man hat vor dieser blauen Wand, dieser lange Tisch, keine Ahnung, 20 Meter vielleicht, an dem die meisten, es gibt nicht mal Platz für alle, kommt drauf an, wie groß die Regierung ist, aber an dem alle Ministeriumssprecher, es gibt auch eine zweite Reihe für manche, die weniger gefragt werden, Platz nehmen. Also das schafft eine gewisse Distanz schon zum Publikum. Und dann auch die Art und Weise, wie moderiert wird. Also es darf kein Gespräch entstehen zwischen dem Fragenden und dem Gast, weil nur eine Nachfrage gestattet ist. Also sie sind ziemlich streng, die Kollegen des Vorstands, die abwechselnd die BPK moderieren. Und man muss auch sagen, dass wenn man die drei Regierungs-PKs der Woche betrachtet, ich würde sagen, um höflich zu sein, dass nicht jeder, der für ein Ministerium dasteht, immer ein geborener Kommunikator ist, ja. Manchmal bin ich ein bisschen erstaunt. Also ich finde, man könnte vielleicht die Leute ein bisschen besser schulen, um die Botschaft rüberzubringen oder wenn man gegrillt ist, um nicht einfach da auf gut Deutsch durchzustehen. Vor allem, wenn man an die ja aggressiven oder wie man sie benennen möchte, Kollegen denkt, die vor allem ein Ziel haben, das heißt, diese Personen bloßzustellen. Es gibt bestimmt rhetorische Wege, um das zu vermeiden. Mhm. Aber man könnte natürlich auch zum Teil ein Kabarett daraus machen, wie manche Antworten ziemlich hohl sind. Darüber werde ich kein Statement abgeben. Ich kann nicht vorhersehen, was während dieser Veranstaltung stattfinden wird oder dazu kann ich Ihnen keine Auskunft erteilen. Das ist natürlich immer sehr unbefriedigend und frustrierend für die Tragenden.
Ich kann mich erinnern, das fällt mir jetzt gerade so ein, da gab es tatsächlich mal in der Bundespressekonferenz einen ziemlichen, wir sprachen am Anfang davon, Eklat, als der damalige Finanzminister Schäuble wohl seinen Pressesprecher vor versammelter Bundespressekonferenz ziemlich lächerlich gemacht hat, weil er nämlich gerade gar nicht in der Lage war, auf irgendeine der Fragen zu antworten. Also es ist nicht immer nur alles Gold, was da glänzt in der Berliner Bundespressekonferenz.
Nee, also es kann manchmal für manche Politiker unangenehm werden. In der Tat, wenn sie Schwierigkeiten sind, wenn es um ein brenzliges Thema angeht, bei dem sie in Schwierigkeiten sind oder bei dem, wie sie sagten, keine Antwort kennen, dann entsteht ein Billardspiel sozusagen. Das heißt, ein Kollege fragt zuerst über ein bestimmtes Thema, die Antwort ist unbefriedigend, dann fragt der Nächste, der Dritte, der Fünfte. über das gleiche Thema mit anderen Formulierungen und die wiederholten unbefriedigenden Antworten des Politikers können natürlich seine, wie man es bezeichnet, seine Unfähigkeit oder ja, seine politische Schwierigkeit, sage ich mal, noch krasser zum Ausdruck bringen. Und dann verlässt er bestimmt mit gemischten Gefühlen, um das vorsichtig auszudrücken, den Saal.
Gibt es denn eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist aus deiner Zeit jetzt in Berlin?
Also spontan würde ich an zwei denken. Es gibt zuerst die bekannte Pressekonferenz von Merkel Anfang September 2015 mit dem bekannten Satz, wir schaffen es. Die Frage ist nur, haben wir gleich auf Anhieb verstanden, dass dieser Satz und diese Pressekonferenz in die Annalen eingehen würde oder hatte sich eigentlich vielleicht erst im Laufe der Zeit so herauskristallisiert? Und ich kann mich auch an ein anderes Beispiel erinnern, das war auch mit Schäuble und da hatte ein holländischer Kollege Schäuble gefragt, wenn ich mich gut erinnere, über seine Rolle in den Schafkassen der CDU am Ende der Kohl-Ära und eine eisige Atmosphäre gesorgt.
Ja, die mir bekannteste Berliner Pressekonferenz fand ein paar Meter weiter östlich statt. Das war der Abend, als Schabowski auf die Frage eines italienischen Kollegen versehentlich die Mauer geöffnet hat. Das kann sich die Bundespressekonferenz, Gott sei Dank, möchte man natürlich sagen, jetzt nicht ans Revers stecken. Aber vielen Dank für diese Einblicke in einen Jubilar, 75 Jahre Bundespressekonferenz. Das ist schon was und es klingt so, als gäbe es noch ein bisschen länger, nicht wahr, Sabine?
Das sicherlich und es ist auch immer wieder spannend, die Bundespressekonferenz sich zwischenzeitlich mal in Teilen anzuschauen.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.